Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ihr Lieben, so lautet die Jahreslosung für das Jahr 2014. Ein Wort Gottes, das uns durch dieses Jahr begleiten kann. Und nachdem wir am letzten Sonntag uns mit der Geschichte, wie das entstanden ist und was der Mensch, der das Wort gesagt hat, wie wir so den Weg gemeinsam gegangen sind, so wollen wir uns heute beispielhaft einen Menschen angucken aus der Bibel, aus dem Alten Testament, der das auch so hätte sagen können. Ich lege ihm diese Worte quasi in den Mund. Es geht um Elia, Diener, Prophet, Mensch, ein Mann, der im Auftrag Gottes unterwegs ist, einige hundert Jahre vor Christus. Das Reich Israel war zerfallen, in zwei Staaten getrennt und auch sonst lief nicht mehr alles so richtig rund. Vieles hatte sich eingeschliffen, was Gott nicht wollte. Das Volk Israel hatte sich langsam, aber sicher von seinem Gott entfernt. Die Menschen lebten nicht mehr in der Nähe Gottes. Sie waren satt, waren Kompromisse eingegangen, moralisch, aber auch religiös. Die Ehefrau des Königs hatte aus Phönizien den Glauben an den Gott Baal mitgebracht und versuchte, diesen Glauben jetzt mit aller Macht durchzusetzen. Und wollte damit auch den Glauben an den Gott Jahwe verdrängen aus dem Land. Viele Israeliten sahen bei diesem Baal gar kein Problem. Sie konnten ihn ganz gut ergänzen, so als eine Art Regionalgott, der einfach noch dazukommt. Sie nahmen die großen Tempelfeste mit Ausschweifungen aller Art wohl gerne mit, die zum Baalskult gehörten, Trinkgelage, sexuelle Exzesse. Gott beruft einzelne Menschen, Propheten, die gegen diese Verirrungen angehen sollten. Mit Worten der Zurechtweisung, der Ermahnung. Gott will das Volk wieder in seiner Nähe haben. Er will das Volk zur Umkehr bewegen. Es kommt schließlich zu einer Auseinandersetzung. Elia als Vertreter des jüdischen Glaubens strengt regelrecht eine Beweisführung an gegen die Priester des Gottes Baal. Er will beweisen, welcher Gott der lebendige Gott ist. Und so gehen sie eine Art Wette ein. Welcher Gott es schafft, dass es endlich regnet nach dieser langen Trockenzeit, der hat gewonnen. Der ist der Gott, der Lebendige, der Richtige. Das Geschehen nimmt seinen Lauf. Die Baalspriester wenden sich an ihren Gott. Sie beten und legen sich richtig ins Zeug, lange und intensiv, mit vollem Körpereinsatz. Nichts rührt sich. Dann ist Elia dran und um noch eine kleine Erschwernis hinzuzufügen, lässt er Wasser auf den Altar kippen, wo das Feuer, es sollte brennen, nicht regnen natürlich, wo es Feuer geben sollte. Dann betet er und es heißt in 1. Könige 18, Gott lässt Feuer vom Himmel fallen. Was für ein unglaublicher Triumph für Elia, für das Volk, für Gott. Die anschließende Vernichtung der Baalspriester können wir aus heutiger Sicht kaum wirklich verstehen. Die Feinde Gottes werden mit dem Tod bestraft. Letztendlich beginnt es dann auch noch zu regnen. Die Trockenzeit ist zu Ende. Und dann geschieht Folgendes, und diesen Text möchte ich euch gern vorlesen, aus 1. Könige 19. Der König Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter, bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel Gottes stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Liebe Gemeinde, ich möchte euch mit auf den Weg des Elia nehmen und dann ein paar Überlegungen jeweils zu uns heute anstellen. Es gibt dazu ein paar kleine Bilder, die ich in einem Bildband zur Jahreslosung gefunden habe. Wer will, kann sie sich auch später von draußen mitnehmen. Liebe Gemeinde, eigentlich kann Elia doch ganz zufrieden sein. Er erlebt die Nähe Gottes auf ganz wundervolle Art und Weise. Und wir sehen uns ihn hier gleich mal an. Was für ein großartiges Wunder. Gott wirft Feuer vom Himmel. Gott stellt sich damit öffentlich zu seinem Propheten, zu seinem Volk, zu seinem Wort, ja zu sich selbst. Er zeigt, wie er ist. Gott haut mit der Faust auf den Tisch, Feuer vom Himmel. Die Feinde vernichtend geschlagen. Ja, so muss ein Gott sein, der eingreift, der Dinge verändert, furchterregend, überzeugend. Das ist doch ein Gott, für den es sich zu leben lohnt, der Macht hat. Liebe Gemeinde, ich denke, dass sich manchmal bei uns dieser Wunsch natürlich auch einschleicht, dass Gott mal mit der Faust auf den Tisch haut und mal aufräumt und mal zeigt, was er eigentlich drauf hat. Dass er aufräumt in dieser Welt, dass er Dinge zum Guten wendet, dass er endlich Zeichen setzt und deutlich eingreift. Das wäre was. Elia müsste zufrieden sein, begeistert aus dem Häuschen, doch die Realität sieht anders aus. Die Königin schickt ihre besten Männer, um Elia umzubringen. Der Siegestaumel hält nicht lange. Elia kann seinen Erfolg gar nicht richtig auskosten. Er gerät selber in Lebensgefahr. Elia passt nicht ins Konzept, man will seinen Tod. Elia haut ab, ab in die Wüste. Das Wunder vergessen, die Stimmung gekippt. Elia ist fertig. Ausgepowert. Er hat alles gegeben, hat sich aufgerieben für seinen Glauben, für sein Volk, für seinen Gott. Er hat das Letzte rausgeholt und jetzt geht gar nichts mehr. Er kann nicht mehr. Erst dieses Glaubenshighlight und jetzt die völlige Umkehrung. Er ist am Boden. Er schließt ab mit seinem Leben. Das war's. Was soll noch passieren? Liebe Gemeinde, wie schnell holt uns nach einem geistlichen Highlight die Realität des Alltags wieder ein. Am Sonntag noch großartig Zeugnis gegeben und gejubelt, wie Gott gehandelt hat, bewahrt hat, und am Montagmorgen schon der Frust, weil die Woche wieder anfängt. Bei Elia passiert nun etwas, genauer gesagt jemand passiert. Er geht zu ihm, ein Engel. Ein Bote Gottes kommt zu ihm und hält ihm keine Standpauke. Er macht ihm keine Vorwürfe, er tröstet ihn auch nicht. Er gibt ihm, was er in diesem Moment braucht, Brot und Wasser. Gott sorgt für ihn. Elia isst und trinkt und schläft. Essen, trinken, schlafen. Das ist das, was im Moment geht und nötig ist. Gott kümmert sich. Liebe Gemeinde, wir glauben das, aber glauben wir das wirklich? Dass Gott uns das gibt, was wir in diesem Moment brauchen? Manchmal so ganz banale Dinge? Glauben wir das tatsächlich, dass Gott sieht, was wir brauchen? Dass Gott aufrichtet, aushält? Dass er einfach da ist, sich sorgt, uns versorgt? Elia bekommt Nahrung, aber das ist nicht das Einzige. Er bekommt einen neuen Auftrag. Das, was ihm abhanden gekommen war, das hat er wieder, die Kraft zum Leben, die ist wieder da. Und er geht. Er geht zum Berg Horeb, zum Berg Gottes, zum Berg der Gottesbegegnung. Liebe Gemeinde, manchmal fordert Gott uns heraus, wenn wir glauben, wir sind noch eigentlich gar nicht so richtig bereit dafür. Eigentlich müssten erst noch ganz viele Dinge geregelt werden und dann sind wir bereit für die nächste Aufgabe. Gott fordert uns manchmal heraus, während wir uns noch um uns selber drehen, weil er uns gut kennt. Er kennt den richtigen Zeitpunkt, er kennt uns und er braucht uns. Er braucht uns für das Geschehen in dieser Welt. Er braucht uns mit unseren Grenzen. Nicht die Menschen, die besonders tolle Glaubenszeugnisse erzählen, wie sie Gott erlebt haben, sind immer die, die bei Leuten andocken. Manchmal sind es gerade die Zeugnisse, die von Schmerz berichten, von Versagen. Gott braucht uns. Manchmal öffnet unsere Begrenztheit eine Tür zu einem anderen Menschen. Elia stellt sich dieser Aufgabe und wandert los. Er geht. Und er findet eine Höhle, da ist sonst nicht viel. Nicht viel, was er tun könnte, was ihn ablenken könnte. Und jetzt entsteht ein Gespräch mit Gott. Es heißt im Bibeltext, und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Es scheint manchmal so, als würden im Alten Testament ständig alle Menschen mit Gott reden oder Gott mit ihnen. Ständig Berichte, dass Gott sich zuwendet und redet. Als gehöre das zu jedem Alltag dazu. Manchmal vergessen wir allerdings, dass es doch immer was Besonderes war, wenn Gott einen einzelnen Menschen angesprochen hat. Besondere Situation, ein besonderer Auftrag. Gott hat sehr stark sein Wirken durch sein Volk gezeigt. Dadurch, dass er dieses kleine, unscheinbare, unauffällige Volk überhaupt berufen hat. Dass er zu ihm steht, dass er gezeigt hat, ich stehe zu dir, ich helfe dir. Das Volk hat nicht viel eigene Kraft, aber es erlebt die Kraft Gottes und andere sehen das. Das Volk als Offenbarungsquelle. Einzelgespräche, Mensch und Gott, eigentlich eher selten im Alten Testament. Hier aber passiert's. Elia ist der Glückliche. Liebe Gemeinde, ich bin davon überzeugt, dass Gott heute auch redet. Ganz unterschiedlich. Durch den Heiligen Geist Gottes in unserem Inneren. Durch Gedanken, durch Impulse, die wir bekommen, die auf einmal da sind, wo wir darum ringen zu überlegen, ist das ein Impuls Gottes oder einfach nur eine Idee, wo wir uns auf den Weg machen müssen. Gott redet durch Menschen, durch Situationen. Manchmal ist eine Tür einfach zu oder auf. Gott redet durch Worte aus der Bibel. Wie oft haben viele von uns schon erfahren, dass ein bestimmter Vers genau getroffen hat, obwohl er letztendlich oder erstmalig gar nicht für uns da steht. Aber manchmal trifft es einfach hinein, das Wort Gottes. Es gibt Menschen, die Gott auch heutzutage akustisch hören. Ich glaube, dass das auch eher die Ausnahme ist. Aber ausschließen würde ich das nicht. Gott ist sehr vielfältig. Gott hat viele Möglichkeiten. Er redet. Er will diesen Kontakt zu uns haben. gucken wir uns das Gespräch Gottes mit Elia ganz kurz ein bisschen genauer an. Gott stellt ihm eine Frage. Ich habe mich gefragt, müsste Gott nicht eher jetzt erstmal einen Vortrag halten, um alles wieder so richtig einzuloten? So, nun habe ich dieses große Wunder getan und du kriegst schon gleich wieder die Krise, lieber Elia. So geht das nicht. Du musst schon ein bisschen mehr Vertrauen haben zu mir. Nein, Gott stellt ihm eine Frage. Das erinnert mich an eine Begegnung aus dem Neuen Testament. Der auferstandene Jesus begegnet zwei Jüngern, die traurig unterwegs sind. Sie trauern um Jesus, den sie tot wähnen. Und er fragt diese Jünger, was ist denn eigentlich los? Und es sprudelt so aus ihnen heraus. So ähnlich kommt mir das hier vor. Gott fragt, was machst du eigentlich hier, Elia? Gott will ins Gespräch kommen mit Elia und ihm dadurch auch sicher die Möglichkeit geben, zu sortieren und selber klar zu werden. Ja, was mache ich eigentlich hier? Wo komme ich denn her? Und was erwarte ich denn jetzt? Was passiert? Liebe Gemeinde, offene Fragen gehören zu den wichtigsten Elementen eines Gespräches, sofern es die Bezeichnung Gespräch verdient, was wir da tun. Fragen, keine bohrenden Fragen, aber interessierte Fragen. Fragen, die nicht schon eine Antwort haben. Fragen, die aber jede Antwort aushalten. Und als hätte Elia hier nur darauf gewartet, bricht es förmlich aus ihm heraus. Ich habe gekämpft und habe gemacht und das habe ich doch alles nur für dich getan, Gott. Kennt ihr solche Sprüche? Die werden in manchen Filmen gern genommen von Familienvätern oder Müttern oder Partnern, die das sagen, ich habe doch nur für dich so schwer geschuftet und keine Zeit für dich. Ein bisschen Verantwortung, oder ich würde fast sagen, viel Verantwortung versucht man damit abzuschieben. Du bist letztendlich schuld, dass ich das hier mache, nicht ich. Gott reagiert auf diese Worte, lässt sich aber erstmal nicht auf ein weiteres Gespräch ein, sondern sagt, geh vor die Höhle. Liebe Gemeinde, ich bin ein Mensch des Wortes, ich mag Worte, aber selbst ich weiß mittlerweile, dass manchmal Worte nicht weiterhelfen, dass manchmal eine Diskussion nichts ändert. Manchmal sind wir so gefangen in Gefühlen, verbohrt in unseren Gedanken, da hilft ein Wort nicht weiter und schon gar nicht viele Worte. Elia soll etwas tun. Er soll ganz wörtlich seinen Standpunkt wechseln, einen Perspektivwechsel vornehmen, tritt heraus. Auch das erinnert mich an eine Jesusbegegnung aus dem Neuen Testament, an die Begegnung zwischen Jesus und seinem verstorbenen Freund Lazarus, der in einer Grabhülle liegt. Jesus ruft ihm zu, Lazarus, komm heraus aus dieser Höhle, tritt heraus aus der Höhle. Und da geschieht das Unglaubliche, Lazarus tritt heraus. Jesus weckt ihn durch die Kraft Gottes zu neuem Leben auf. Geh vor die Höhle. Verlass deinen alten Standpunkt, ändere deine Sichtweise, bewege dich, lasse etwas hinter dich, komme heraus aus deiner Dunkelheit. Liebe Gemeinde, ein Perspektivwechsel hilft, Dinge anders zu sehen, neu zu sehen oder überhaupt Neues zu erleben. Ganz klar ist nicht, mir jedenfalls nicht, ob Elia jetzt tatsächlich schon vor die Höhle tritt oder nicht. Es steht nicht so da, es steht nur da, dass er hinterher wieder vor den Eingang tritt. Auf jeden Fall erlebt er das, was Gott ihm angesagt hat. Ich werde an dir vorübergehen. Er erlebt diese Kraft, eine Naturgewalt. Der Sturm bläst ihm um die Ohren. Er zerschmettert Felsen. Er zeigt seine Macht. Ja, das ist doch Gott. Das hat er doch so erlebt. Kurz zuvor, diese Macht Gottes, der wirklich Dinge reißen kann. Aber das ist nicht Gott. Hier nicht. Nicht in diesem Sturm. Gut, auch ein Gottesmann kann sich mal irren. Elia hält weiter Ohren und Augen offen und ja, da fängt es an zu rumoren unter ihm, neben ihm. Alles wackelt, alles bewegt sich. Die Erde bebt, ja. Aber das ist Gott. Ein Erdbeben, das ist die Kraft. Der hat natürlich... Das Erdbeben hat mehr Kraft als so ein lächerlicher Sturm. Die Grundfesten werden erschüttert, alles gerät ins Wanken, wenn Gott eingreift. Aber nein, Gott ist auch nicht in diesem Beben. Das nächste, ein Feuer. natürlich, das hat er doch auch erlebt, das Feuer vom Himmel. Jetzt fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Das Feuer, natürlich ist Gott in diesem Feuer, in dieser Macht, der keiner widerstehen kann. Alle guten Irrungen sind drei. Gott ist nicht in diesem Feuer. Ich stelle mir Eliab nun sprachlos vor. Was soll das Ganze? Eliab tritt aus seiner Höhle heraus und ist damit tatsächlich bereit für etwas Neues, für eine neue Erfahrung, für eine neue Begegnung mit Gott. Er kommt zur Ruhe. Das Laute ist vorbei, das Machtvolle. Und dann kommt Gott. Es heißt, nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Säuseln. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sein Volk auf so unglaubliche Art und Weise aus Ägypten gerettet hat, durch Wunder, Naturgewalten in seiner Hand, der durch Elia eindrucksvoll und fast militant seine Macht bewiesen hat, dieser Gott ist in diesem stillen, sanften Säuseln oder wie es anders heißt, in dieser feinen Stille. Elia wird von dieser feinen Stille eingehüllt, geschützt, verändert. Gott ist ihm ganz nahe in dieser Stille, auf eine Art, wie er es wohl noch nicht erlebt hat. So ist Gott auch, so leise, so sanft, so unauffällig, so unaufdringlich. Ist Gott ein Gott, den man überhören kann, übersehen kann? Ich bin davon überzeugt, dass Elia nach diesem Erlebnis sein Denken über Gott doch noch einmal ändern musste. Gott als ein Gott der Nähe, der Stille, ein leiser Gott. Und ich gehe davon aus, zumindest finde ich das, dieses Bild zeigt das so schön. Ich glaube, dass es Elia so gegangen ist. Wahnsinn. So ist Gott. Ich glaube, dass das ein wichtiges Schlüsselerlebnis für ihn ist und für seinen weiteren Dienst. Elia ist ja hier nicht am Ende mit einer wunderbaren Gotteserfahrung. Sein Weg geht weiter und der ist nicht einfach gewesen. Aber er hat erlebt, dass Gott ihm nahe ist auf diesem Weg. Das war sein Glück. Liebe Gemeinde, einige von euch haben freundlicherweise einige Telefone mitgebracht. Wir haben die hier vorne mal aufgestellt. Ihr könnt euch die gerne hinterher angucken und natürlich mit nach Hause nehmen. Also jeder seins natürlich nur. Die Telefone sind ganz unterschiedlich. Klein oder groß, alt, neu eher weniger. Ihr habt euch wahrscheinlich nicht getraut, euer neuestes Handy dahin zu legen. Einfarbig, manche knallig, manche eher unauffällig, normal, schön, besonders, praktisch, unhandlich. Manches ist tatsächlich nur ein Telefon. Die modernen Geräte, sag mal, da kann man ja froh sein, dass man auch mit ihnen telefonieren kann. Ihr Zweck ist eigentlich gleich telefonieren. Manche haben sich da weiterentwickelt, aber telefonieren ist so der Grundgedanke. Das Bild zur Jahreslosung, das wir am letzten Sonntag hier gesehen haben, da ist ein Telefonhörer abgedruckt. Und ich habe wirklich überlegt, kennen wir alle noch, also wissen wir noch, was ein Telefonhörer ist? Deshalb gerne auch mal hier zum Angucken. Ich meine, die meisten von euch sind so alt, dass sie das wissen. Ein Telefonhörer, der ausdrücken soll, dass wir Gott nahe sein können. Ihn quasi anrufen können, reden können, aber auch hören können. In Gemeinschaft sein können, mit ihm in Kontakt sein können. Und für mich symbolisieren die unterschiedlichen Telefone, wie unterschiedlich wir mit Gott reden und hören, wie unterschiedlich wir auch Gott erleben. Und zwar einzigartig, weil wir einzigartig sind, aber auch, weil Gott sich so unterschiedlich zeigt, weil Gott so vielfältig ist. Nochmal ganz kurz zu Elia. Was erlebt Elia nicht alles? Ein wahnsinniges Wunder mit dem Feuer von Himmel entgegen aller Naturgesetze, Bewahrung auf seiner Flucht, Versorgung, ganz einfach, aber wichtig. Die Kraft von Gott, neue Lebenskraft, ein Auftrag, Gott redet mit ihm, die Begegnung mit einem leisen Gott, das Lernen, was Gott nicht ist in diesem Moment, wieder ein neuer Auftrag. Das allein sind ja schon 8 bis 9 unterschiedliche Erfahrungen. Ich finde das herrlich. Gott lässt sich da nicht festlegen. Und ich merke, wie ich manchmal Gott festlege, weil wir manche Arten einfach mehr liegen. Und dann denke ich, aber Gott weiß auch, was ich verstehe und wird sich darauf auch einstellen. Aber ich glaube, dass Gott auch in einem neuen Jahr möglicherweise eine neue Idee hat für uns, wie er uns begegnen kann. Ich wünsche uns das, dass wir in diesem neuen Jahr offen sind für die Art, wie Gott uns begegnen möchte. Und vielleicht, ich sage das mal so übertragen, überhören wir erstmal so ein Klingeln. Die Klingeltöne sind heute ja auch manchmal sehr unterschiedlich. Vielleicht denken wir erst, das ist irgendwas anderes, bis wir dann dran gehen und sagen, Mensch, ach, du bist das, Gott. Ich wünsche uns, dass wir offen sind für das, was Gott uns zeigen möchte, was er sich uns zeigen möchte von sich. Vielleicht in einem Wunder. Durch Bewahrung. Oder einfach in der Versorgung, in dem Wissen, dass wir das haben, was wir brauchen. Oder in dem wirklich neue Kraft bekommen für den Alltag. Oder in der neuen Aufgabe, die Gott uns stellt. In der Begegnung mit Gottes Wort, das Eintauchen in das, was Gott schon vielen, vielen hunderten Millionen von Christen und ja auch Nicht-Christen an die Hand gegeben hat. Oder im Hören auf ihn, im Reden mit ihm, in der Begegnung mit anderen Menschen, in der Stille. So groß und mächtig Gott ist und manchmal auch unnahbar, so groß ist doch seine Sehnsucht, mit uns in Kontakt zu sein, uns nahe zu sein. Die Bibel ist eine einzige Aneinanderreihung von Geschichten, wo genau das passiert. Elia ist ein Beispiel. Beispiel eines Menschen, der immer mehr von Gottes Art und seiner Nähe erfährt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns begegnen will, auch in diesem Jahr. Dass er uns nahe sein will. Und dass es gut ist, wenn wir die Augen offen halten und bereit sind für neue Erfahrungen. Weil Gott einfach so vielfältig ist, dass wir mit Sicherheit noch nicht alles erfahren haben, was Gott noch so auf Lager hat. Und ich hoffe, dass wir dann am Ende des Jahres auch so als eigenes Bekenntnis das sagen können, Gott nahe zu sein, ist tatsächlich mein Glück. Amen.